Willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Ich blicke heute einem etwas geräderten Simon in die Augen.
Gerädert mit glasigen Augen. Ja. Also es gibt ja Menschen, die finden sowas ästhetisch.
Glasige Augen.
Ja.
Ja, das kann ich über Skype jetzt nicht so genau erkennen.
Dabei habe ich doch hier extra diese 750p Kamera, oder? Ne, 720 heißt das. Das ist nicht gut genug.
Ja. Ah, blöd. Ja, die Übertragung ist nicht gut genug. Aber was ich auch deutlich sehen kann, ist, dass dein Bart sehr abgenommen hat.
Ja, und ich sage halt mal so, meine Frau hat mir zum Geburtstag einen Rasierer geschenkt.
Okay, damit sind alle Klischees erfüllt.
Also ich durfte den auch dran lassen. Also er ist jetzt, also man muss ja sagen, er ist jetzt ab. Ja, es ist jetzt ein 6-Tage-Bart. Ja, aber ich hab da so ein bisschen an den Spitzen rumgewurschtelt und dann dachte ich so, ach.
An den Spitzen.
Das fühlt sich so gut an, der Rasierer. Der ist wirklich ausgezeichnet. Und ich mache diesmal kein Product Placement. Wer wissen möchte, welchen Rasierer ich benutze, schreibt's bitte in die Kommentare.
So. Okay.
Und dann dachte ich, ach ja komm, gehst du rüber. Und das war einfach angenehm. Ja. Wolltest ja, mal testen.
Ist doch schön.
Aber ich sehe auch bei dir, du siehst ein bisschen aus wie der ehrliche Abe heute. Was ist denn da
wie
passiert?
Wie der was?
Na, der ehrliche
Abe. Ehrliche
Abraham Lincoln. Also im positiven Sinne jetzt.
Oh, ja. Ich weiß, was für einen Bartstil Abraham Lincoln getragen hat. Es war eine Schifferkrause.
Oh, oh. Und welchen Stil benutzt du gerade?
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber es ist keine Schifferkrause. Aber du hast recht, von vorne sieht es ein bisschen ähnlich so aus.
Ja. Man kann auf jeden Fall jetzt von Lukas wieder den Hals sehen, wenn er vor einem steht. Das ist nicht schlecht. Das ist gut.
Ganz schön mächtig, ja.
Ja, also doch, das sieht wirklich gut aus. Möchte ich auch haben.
Ja, ich wurde letztens übrigens beim Abendessen in einem Restaurant gegrüßt von jemand anderem, von einem anderen Bartträger, indem er mir nur mit einem sehr männlichen Blick in die Augen schaute und an seinen Bart fasste.
Alter Vater, ey.
Vielleicht hat er noch sowas wie sehr gut gemurmelt oder so.
Das ist so gut.
Ja. Weiß ich nicht mehr
das
genau.
Ja, das ist ja schon
fand ich ganz süß.
Ja, das.
Ja, es ist schon eine Szene. Ich hatte auch schon mal unser Offenbart-Cast-T-Shirt, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast,
ja,
auf einem Konzert an und wurde drauf angesprochen. Beziehungsweise hinten drauf steht ja bleibt bärtig.
Ja.
Ne? Und da sind ja unsere hübschen Gesichter vom Logo drauf.
Ja.
Er tippte mir nur so auf die Schulter, grinste mich an und wollte irgendwie high-fiven. Und dann musste ich kurz nachdenken und dachte, ach so, ja, er trägt einen Bart, er findet's cool. Alles klar, hab ich eingeschlagen.
Ja, an alle Bartträger da draußen, ihr solltet euch von uns auf jeden Fall angesprochen fühlen. Aber auch die inneren Bartträger. Ach, das war ja so ein unnötiger Satz, Simon, kannst du lassen.
Der war unnötig, aber den schneiden wir natürlich raus.
Ja. Aber noch was anderes, wo wir gerade von Geburtstagen sprechen. Ich hatte ja also nicht nur einen Rasierer bekommen, sondern von meinem lieben Bruder aus Laos, Pak Song Hill Coffee. Weil wir ja von Kaffee gesprochen haben. Und das ist ganz toll, weil wenn man dann also diesen Kaffee dann mal das erste Mal genießt, ja, dann ist das so, dann denkt sich so der europäische Gaumen, das schmeckt ja ehrlich wie Kaffee von Mc's. Und dann ist man so ein bisschen überfordert. Aber ich muss sagen, das ist jetzt die nächste Stufe.
Wir einfach mal den brandenburgischen Gaumen als den europäischen erklärt.
Richtig. Aber das macht natürlich wieder einen guten Eindruck. Aber was ich sagen wollte, das ist die nächste Stufe. Das schmeckt nämlich, und das ist geil, du schmeckst einfach vom Röstverfahren ein bisschen das Holz raus. Das ist der Wahnsinn. Also am Anfang dachte ich, beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal dachte ich,
aha.
Und ist richtig geil. Jetzt ist das dummerweise alle. Ich wollte ja eigentlich, ich habe mich vorgenommen, ich möchte auch eine Tasse dazu trinken, währenddessen wir diese Folge aufnehmen. Und gestern ist tatsächlich der alle geworden.
Ach, wie konnte denn das passieren?
Das auch nicht. Ja, aber es war ein Genuss, vor allem weil sie halt auch so, naja, ich sag mal grob übersetzt sagen, hey, wir sind voll dankbar dafür, wenn du wertschätzt, was wir hier machen.
Okay,
das ist schön. So sympathisch. Ja.
Und du hast also so viel Kaffee getrunken, dass du ganz gerädert bist.
Das auch noch so ein Ding. Also ich habe jetzt hier einen alten Bekannten, den ich im Internet mal kennengelernt habe, jetzt gestern getroffen. Ihn mit seinem Bruder und seinem Cousin und da ja mit Faxe, Starkbier. Ohne Scheiß, ich habe um 10 aufgehört zu trinken. Ich habe eine Dose Faxe getrunken und 2 Hasseröder. Ich hatte schon lange keinen Kater mehr, aber jetzt habe ich ihn. Jetzt ist übel.
Wir hatten gestern Abend ein Whisky-Tasting. Oh. Einmal im Jahr lädt uns der Leiter von unserem Musikteam zu sich nach Hause ein und macht tausende Gramm an Nudel- und Kartoffelsalaten und grillt ungefähr eine ganze Herde ab. Und am Ende gibt es dann Whisky-Tasting.
Geil.
Das war auch schön. Allerdings hatte ich zwischenzeitlich zu viel gegessen und konnte nicht mehr weiter.
Also du konntest nicht mehr trinken?
Irgendwas in mich aufnehmen.
Nee. Ach du Scheiße, Lukas.
Ja, aber es ging dann abends wieder, als ich meine Frau abholte, war alles wieder gut.
Also irgendwie hatte ich sozusagen das viele Essen vor zu viel Alkohol geschützt.
Halleluja.
Halleluja.
Nicht schlecht.
Preis den Herrn. Deswegen gibt's ja auch erst Brot und dann Wein.
Du kannst doch das Abendmahl nicht als so ein Verdauungsschnäpschen auffassen hier. Meine Fresse, ey.
Ach, schön.
Diese Bibelschulen-Studenten, unglaublich.
Wir sind eine Hochschule.
Ja, die draus werden.
Ich bitte darum,
diesen
Detail immer wieder zu erwähnen. Eine theologische Hochschule aus der Schweiz.
Genau, aus der Schweiz, ja.
Ja. IGW, eine runde Sache. So, du universitärer Snob, ja, des akademischen, aristokratischen Pöbels, du darfst jetzt die Bibel mal nehmen und lesen.
Soll ich das auf Griechisch tun, Simon? Oh. Es geht heute um eine, ja, ein bisschen abgefahrene Geschichte.
Ja.
Die steht in Markus 5. Und wir haben beschlossen, wir zerlegen die mal in ein paar Teile, weil die so umfangreich ist und wir auch noch ein bisschen Zeit haben wollen, mit euch zu diskutieren. Das wäre also erstmal Markus 5, die Verse 1 bis 9. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres, in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen, und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Da er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach zu ihm: Legion heiße ich, denn wir sind viele.
Also ich muss ja sagen, jetzt immer wieder eine der Geschichten, die ich einfach auch rhetorisch ganz schön finde.
Ja.
Ja. Und ist tatsächlich, wenn man mal auch da so reingeht, wie sonst eine Geschichtserzählung in der Bibel läuft oder in dem Markus-Evangelium, was wir ja bisher immer so ein bisschen hatten, das ist schon auch echt nochmal ein anderes Handwerk-Ding. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Markus, der Autor, der hat sich da irgendwie anders an den Text rangewagt, den er geschrieben hat. Finde ich schön.
Der Schluss, ne, ist ja wie so ein Kinotrailer Cliffhanger, den wir jetzt haben.
Mhm.
Legion heiße ich, denn wir sind viele. Dun, dun, dun,
dun. Ja, das klingt geil. Hat auch ein bisschen bei mir gekribbelt gerade.
Hat gekribbelt bei dir. Ich hab's extra tief gelesen. Samuel L. Jackson. Okay, also sie kamen ans andere Ufer des Meeres. Das ist Nummer eins.
Also, wir halten ja nochmal fest, die waren ja jetzt auf dem Wasser. Letzte Folge waren sie ja quasi im Sturm unterwegs und sind da irgendwie fast abgesoffen. Jesus hat das alles nicht gestört.
Mhm.
Und jetzt sind die quasi im Glauben gestärkt, ja, haben die Boote leer geschöpft und sind jetzt ans andere Ufer des Sees. Und jetzt sind sie am anderen Ufer und bei den Gerasenern, was ist denn das für ein Volk? Das ist jetzt auch nichts, wo man häufig drauf stößt. Ja, man erwartet ja jetzt so Samaritaner oder gibt's da noch Leviten oder Römer, ja? So, jetzt ist da los.
Naja, also die Frage, wer das jetzt eigentlich genau ist, wird ja schon deswegen diskutiert, weil es da so viele verschiedene Übersetzungen gibt, auch noch in älteren Bibeln zum Teil. Also dann steht da bei Matthäus, gibt's eine Parallelstelle dazu, ne? In Matthäus 8 wird die Geschichte auch erzählt oder vielleicht eine ähnliche, wer weiß.
Mhm.
Da sind es die Gardarener. Ja, und dann gibt's noch die Gergesener oder sowas in der Art. Also da sind einige Leute irgendwie durcheinander gekommen, dann auch im Übersetzen und Abschreiben an der Stelle, was auch immer sie da meinten. Die Frage ist tatsächlich deswegen relevant, weil das ein Stadtname ist. Die Gegend der Gerasena, das ist nicht irgendwie so ein Riesenvolk oder so, sondern es ist einfach eine Stadt, die zu der Zeit natürlich sehr weitläufig ist. Gerasa wäre dann der Name der Stadt. Oder wenn man jetzt mit Matthäus 8 geht, dann wäre es Gadara. Wenn es denn Gerasa ist, dann wäre das Ganze ein bisschen überraschend, weil Gerasa lag, ich habe mal nachgeschlagen, 60 Kilometer südöstlich vom See. Das heißt also, sie kamen ans andere Ufer, liefen 60 Kilometer.
3 Tage irgendwie.
Und kamen in die Gegend der Gerasena.
Ja, ist schon ein bisschen sperrig.
Und das Ding ist dann auch noch, dass dann ja auch noch später, in dem Teil, den wir jetzt noch nicht gelesen haben, da direkt Wasser ist und das Meer, ja, also der See Genezareth genau dran ist. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, wenn das 60 Kilometer weit weg war. Was sein könnte, wäre, dass das Gebiet irgendwie doch für Gebiet von den Leuten aus Gerasa gehalten wurde, weil die da irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen weitläufig noch so einen Außenposten hatten. Oder, also ein bisschen anders sieht das noch aus bei dem Gadara von Matthäus. Das ist nämlich nur 15 Kilometer südöstlich des Sees Genezareth. Aber halt so direkt dran gibt's es halt nicht.
Ja, und da würde ich ja mal fast einfach darauf tippen, wahrscheinlich auf deine zweitere Version, dass man halt sagen kann, ja, das ist so wahrscheinlich für die Gegend gehalten worden. Und ich würde auch mal behaupten, da hat sich jetzt der Markus und alle anderen nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ob man das jetzt so sagen kann oder nicht. Es ist ja auch nicht so wichtig. Ja.
Nee, doch, es ist insofern wichtig, als die Frage ist, also an der Stelle haben sich halt Leute aufgehängt und gesagt, naja, dann ist die Geschichte wohl nie passiert, weil er kriegt es ja nicht mehr hin, den richtigen Ort zu nennen.
Ja, genau. So ist es ja immer. Wir kennen es nicht aus der Geschichte. Wenn sich einer täuscht, dann ist das alles nicht mehr wahr.
Ja, richtig. Ja. Nee, also das Ding ist ja, Markus spricht ja auch vom See Genezareth als einem großen Meer, was schon immer ein bisschen darauf hindeutet, dass Markus selber die Gegend gar nicht so gut kennt und er von entfernt schreibt. Also es gibt ja Ideen, dass er aus Syrien schreibt zum Beispiel oder so, ne? Dann kann das natürlich gut sein, dass er da irgendwie den Namen von dem Ort von Ohrenzeugen, also von Leuten, die das mal gehört haben oder selber, ne, gesehen haben, über drei Ecken irgendwie weitererzählt bekommen hat und dann der Name des Ortes nicht mehr stimmt. Aber, oder man dann halt einfach gesagt hat, ja, wie man halt eine Geschichte weitererzählt. Das war doch da am See und dann hat man diese Namen aufgezählt, welche Städte da in der Gegend sind und hat dann einfach gesagt, dann muss das gewesen sein oder so.
Genau.
Also kann einfach ein einfaches Missverständnis in meinem Weitererzählen sein.
Genau. Also ich würde es halt so ein bisschen als eine Ungenauheit abstempeln, die halt mal vorkommt. Ja, in der Bibel gibt es Dinge, die sind so nicht richtig. Also
bitte
nicht aus dem Kontext reißen, ja. Ich sag dir, dieser Satz, der wird dann irgendwann als Audiospur einfach mal genommen und dann bin ich der große Heretiker.
Du hast ihn natürlich auch so jetzt ausgedrückt.
Ja.
Aber was, also ich würde sagen, worauf wir uns wahrscheinlich einigen können, ne, mal ein bisschen vorfühlen, ist der Satz, die Bibel ist nicht vollkommen irrtumsfrei. Also es gibt durchaus Sachen, die vielleicht nicht ganz genau dem entsprechen, zum Beispiel wie der Ortsname hier, wie es geschehen ist. Aber sie ist trotzdem zuverlässig. Ja. Das heißt also, die Bibel ist nicht einfach geschrieben als Geschichtsbuch, in dem ich ganz viele interessante Daten finden kann, über die ich dann spekulieren kann, wie sie denn wohl in der zeitlichen Abfolge waren, sondern sie ist ein Buch, das wirken soll. Ja, also sie wirkt aufgrund der historischen Geschichten, die da passiert sind, aber nicht aufgrund des perfekten Wortlautes, sondern aufgrund dessen, dass Gott sich dadurch uns mitteilt.
Man muss sich das auch einfach mal so vorstellen oder auch immer wieder vor Augen halten. In gerade die Evangelien, die sind einfach dafür geeignet. Es gibt ja Geschichten, die tauchen in den unterschiedlichen Evangelien auch immer wieder auf. Und das sind ja unterschiedliche Personen. Jetzt gibt's ja in der historisch-kritischen Forschung, das ist quasi eine Forschung, die sagt, ja, Dinge müssen jetzt irgendwie genauso sein, genauso historisch formuliert sein wie im 21. Jahrhundert, sonst ist das alles nicht richtig.
Nee, das sagt sie nicht. Nee.
Ja, behauptet sie. Also ich glaube, ich muss ja die historisch-kritische Forschung verteidigen, insofern, die kann ja nichts dafür, dass man schlechte Theologen hat, die glauben jetzt zu wissen. Aber grundsätzlich muss man einfach mal davon ausgehen, dass wenn so Geschichten abweichen, wie zum Beispiel, wir kennen alle die Speisung der 5000 als Geschichte, ja, und da weichen ja die Zahlen auch ab. Und,
also sie wird zweimal erzählt, ne? Aber die Frage ist, ob es zwei Gelegenheiten waren oder ob man zweimal dieselbe Geschichte erzählt hat mit 3000
genau. Und 5000. Und da die Geschichten immer so ein bisschen abweichen, geht man immer da, sagt man immer so, ja, da sieht man, da hat der abgeschrieben von dem, und dann sieht man, da ist ja so, das kann alles nicht stimmen, ja. Und was aber die Bibel halt, wofür ich sie auch ganz stark halte, ist, ja, was die Bibel ist, ist ein Geschichtsbuch, das im Wesentlichen versucht zu vermitteln, was passiert ist. Und nicht im exakten Wortlaut und auch nicht im exakten Angabe von den perfekten und richtigen Orten. Und in diesem Fall kann man das einfach gerade ganz gut sehen, weil diese Stadt, die liegt da einfach nicht am Ufer, und die steigen aber hier aus, und da kommt ja schon dieser Irre von den Grabhöhlen runtergeflitzt. Ja. Es geht nicht darum, wo explizit das jetzt war, sondern es geht darum, dass der Autor sagen möchte, Jesus hat so einen richtig krassen Dämon ausgetrieben, meine Freunde.
Das ist ja, also was auf jeden Fall an der Stelle rüberkommt, also die Evangelisten sind da unterschiedlich, ne? Lukas sagt am Anfang ganz genau, dass er alles nochmal in richtig guter Ordnung aufschreiben will und so. Also es ist nicht so, dass die Bibel gar keinen Anspruch darauf hätte, geschichtlich korrekt zu schreiben, ne? An der Stelle mit der Stadt hier kann man feststellen, okay, entweder Markus kannte sich da überhaupt nicht aus, oder er wollte etwas ausdrücken. Ja, er wollte mit dem Ortsnamen irgendwas besonders ausdrücken, dass die Leute gedacht haben, ach Mensch, das passt jetzt zwar vom Ort nicht, aber die Botschaft kommt rüber. Gerasa war eine von den, von der Decapolis, also von dem Zehn-Städte-Bund. Da kommen wir nochmal drauf, das steht noch im Text, so gegen Ende. Aber es war da eine dieser 10 Städte, und Gerasa lag ziemlich zentral in diesem 10-Städte-Bund. Ja? Also dann drückt es aus, das, was hier passiert, passiert mitten in diesem Land von diesen 10 Städten. So ist ziemlich zentral. Bei Matthäus, wo Gadara steht, Gadara war eine der 2 größten Städte und Hauptstädte dieses 10-Städte-Bundes. Da könnte man dann sagen, damit wird ausgedrückt, dass es halt in der wichtigsten Stadt passiert. Ja, so könnte man halt überlegen, ob das vielleicht auch, ob Markus das absichtlich macht oder eher ihm das so angetragen wird, dass es halt die Orte sind, die irgendwie zentral sind für diese Gegend. Noch ein letzter Satz vielleicht zur Decapolis, zu diesem 10-Städte-Bund. Das sind Städte, die, nachdem sie von Alexander dem Großen erobert worden sind, mehr und mehr griechische Städte wurden, die da groß geworden sind im Osten des Sees, im östlichen Gebiet, und immer mehr prosperierten, immer erfolgreicher wurden. Und das ist jetzt das erste Mal, dass Jesus in das Gebiet von sogenannten Heiden, also Nicht-Juden, kommt und da auf andere Leute trifft. Ja, also das ist hier vor allem das Bemerkenswerte. Ganz abgesehen von der Frage nach der historischen Situation und wo das jetzt genau liegt, das wird hier damit erstmal ausgedrückt.
Okay.
Er kommt in die Gegend eines heidnischen Volkes.
Das ist aufschlussreich.
Ja.
Weil es ja immer wieder auch so die Aussage gibt, hat sich denn Jesus jetzt tatsächlich mit Leuten, die nicht Juden sind, auseinandergesetzt? Ich habe, mir war das bisher noch so gar nicht bewusst, dass es sich jetzt auch so eher tatsächlich um eine nicht-jüdische Gegend handelt. Ja, gehen wir doch trotzdem mal weiter im Text.
Und als er aus dem Boot stieg, genau, er ist endlich aus dem Boot gestiegen.
So, endlich.
Vielleicht war noch ein bisschen Wasser drin, wer weiß. Hat er sein Kopfkissen ausgeschüttelt und...
Genau. Ja, und dann kommt so ein Typ von den Grabhöhlen runter. Ja gut, ich meine, das ist jetzt kein großes Ding, aber ich sag mal, beschreibt man das nochmal. Grabhöhlen, das ist ja so ein bisschen, man kennt es ja auch noch aus der Geschichte, wo Jesus dann darin eingebettet wird später. Das ist ja ein Raum im Wesentlichen. So. Mhm. Und da ist dann manchmal eine Bank drin, ganz oft haben die auch einfach ihre Leute auf den Boden gelegt, ja, um sie halt vor Tieren zu schützen. Denn ist also eine Sache, will ich jetzt da extra den Boden aufmachen und die Leiche 2,5 Meter tief beerdigen, ist halt einfach eine riesen abgefahrene Arbeit. Und ich glaube, das war einfach damals gar nicht so üblich. Mhm. Und man hat, wenn man Geld hatte, vor allem Leute direkt in so Höhlen bestattet, das ist so ein bisschen wie eine Gruft, muss man sich das vorstellen, hat man dann ausgehämmert in so eine Höhle rein, oder eine Höhle rausgehämmert in so einen Stein, und dann wurden die da beerdigt. So, und das ist jetzt ein Typ, der hängt auf dem Friedhof rum.
Ja.
Ganz so einer.
Er hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen, ne?
Also. Richtig. Also ein bisschen wie Dracula, ja.
So. Genau.
So. Und jetzt wird beschrieben, ja, jetzt wird hier ja beschrieben, was ist denn das für einer, ja? Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette oder sonst irgendwas, ja. Und das heißt, also erstmal nur die Geschichtsschreibt ja hier so einen Wesen, das so oberstark ist und nicht festgehalten werden kann. Und man hat das ja mehrfach wahrscheinlich auch versucht und es ist halt irgendwie überstark und so weiter.
Der muss gut trainiert haben da in den Grabhöhlen.
Ja, der muss hier trainiert haben. Wahrscheinlich hat er die einfach selber ausgehoben. Also das war jetzt nur ein Scherz. Sind nicht ernst nehmen. So, und jedenfalls war der irgendwie krass. So, und er war alle Tag und Nacht dort und schrie und schlug sich selbst mit Steinen. So, und dann denkt man sich so, was ist denn das? Ja, das ist auch irgendwie, da drückt es auch den Irrsinn so ein bisschen in all dem aus, weil wenn das jetzt nicht beschrieben worden wäre, würde man sagen, das ist halt der Hulk oder so. Ja, jetzt ist es nicht mehr der Hulk, jetzt ist es irgendein Spinner an der Stelle. Und und dann kommt halt, da sieht er also Jesus in der Ferne.
Genau, aber am Anfang steht ja, dass er mit einem unreinen Geist kommt. Ja, also das sagt Markus so ganz klar am Anfang. Vielleicht ergibt sich das auch für die Leute, die es zuerst gelesen haben hier, an die sich das Evangelium zuerst gerichtet hat, gar nicht so sehr, vielleicht ist ihnen gar nicht so sehr klar, was das jetzt heißt, dass er so kraftvoll ist und so und irgendwie so da wohnt. Er macht das mal klar, das liegt also nicht alleine nur an dem Typen, sondern da stimmt irgendwas weiteres nicht. Er hat einen unreinen Geist.
Ja, genau. Und jetzt könnte man ja auch die Frage stellen, was hat denn der Gute eigentlich?
Der Gute.
Ist ja so eine Sache.
Markus beschreibt eben, dass es ein unreiner Geist ist.
Genau, Markus beschreibt es als unreinen Geist. Wir gehen ja davon aus, dass die Bibel zuverlässig ist und das ist ja eine so einer dieser spannenden Geschichten, die uns immer wieder die Frage aufkommen lässt, was ist denn da jetzt tatsächlich passiert oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen noch gucken, was jetzt passiert, damit wir da ein bisschen mehr Kontext zu haben.
Weil okay, dann gehen wir einfach
Markus,
durch.
Markus sagt einfach, das ist ein unreiner Geist, das liefert also eine Verstehenshilfe für das, was dann passiert, aber trotzdem wird das, was er damit meint, erst deutlich durch das, was dann passiert. So, also der Typ hängt da in den Höhlen rum und dann sieht er Jesus von Ferne, läuft hinzu und fällt vor ihm nieder. Ja, also das ist ja mal eine Reaktion.
Ja, also man stellt sich vor, er hockt jetzt gerade auf so einem, weiß ich nicht, in so einem Schneidersitz, hockt er jetzt auf einer Höhle drauf und haut sich gerade mit einem Stein.
So. Und dann kommt halt so ein kleines Mini-Nussschalenbötchen an mit lauter völlig durchnässten Typen und einem, der auf dem Kissen schläft.
Richtig. Und er sieht es, springt auf und rennt hin. Ja, so. Flitzt durch die Gegend wie so ein Irrer und Jesus kommt auf ihn zu und dann fällt er vor ihm nieder. Ja.
Bäm.
Denkt man sich so, ja, ist halt wieder so ein Jünger, oder?
Ja, vor wem fällt man nieder, ne? Also das ist ja eine Anbetungshaltung. Also man drückt damit aus, der andere ist hochstehend. Eigentlich macht man das nur für Königen und großen Personen, ne? Also ist eine Anerkennung.
Genau, an der Stelle erinnern wir uns, glaube ich, wir hatten doch ähnliche Fälle schon mal, dass er da, war das in Markus Evangelium? Wir haben doch darüber gesprochen, dass eben unreine Geister ihn erkennen.
Ja, es ist so ein bisschen wie wenn du irgendwie so einen Ego-Shooter zockst und dann das Markup anschaltest und dann überall mit deinem Cheat die Gegner siehst, dann weißt du gleich, ja, ach, ist einer.
Die haben alle einen Wallhack, ja, die Dämonen. Ja, Cheater sind also Dämonen, stell dich einfach mal in den Raum.
Genau, so ist es.
Und dann kommt er so viel zu und so und dann beginnt so ein Dialog.
Ja, nee, warte, das ist kein Dialog. Er kniet nieder und du denkst, das ist so, er wird so still oder so, betet ihn an. Nein, er schreit laut. Also der kniet nieder und ist voll der Rohrspatz. Schrie laut und sprach, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Es ist fast so, als ob es ihm, er will ihn eigentlich nicht, was habe ich mit dir zu schaffen? Und gleichzeitig muss er ihn anerkennen, du Sohn des höchsten Gottes. Ja, also das ist so geil, aufgeteilt, halb. So, die erste Hälfte vor dem Wort Jesus ist Ablehnung, die zweite Hälfte nach dem Wort Jesus ist größte Anerkennung.
Genau, dann beschwöre dich bei Gott. Ja, super. Beschwör dich bei deinem Vater. Quäl mich nicht. Und ich stelle mir jetzt schon wieder vor, die Jünger, ja, kommen so triefend nass aus dem Wasser raus und denken sich, was ist denn hier schon wieder los?
Was ist denn hier schon wieder los?
Was ist denn bitte? Ja. Und genau, denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist, von den Menschen. Also jetzt ist die Frage, wie war das? Ist er jetzt auf ihn zugerannt gekommen und dann zeigt er so schon in der Ferne, so wir sind jetzt im Computerspiel und zückt so seinen Austreibe-Laser und zappt ihn dann weg und irgendwie will der aber nicht, ja, und dann sagt er, bitte nicht, und dann sagt er, doch, ja,
ja.
Aber nee, die unterhalten sich dann doch ganz nett.
Ja, würde ich sagen. Quäle mich nicht, ne? Also, was erwartet ihr denn von Jesus, was Jesus tun wird?
Naja, er hat den jetzt schon einmal gesäppt, hat wahrscheinlich gezwickt, würde ich sagen.
Meinst du? Ja. Also Jesus quält also böse Geister. Ja. Na, also Jesus, also ist auch geil nachgeliefert, ja, also der fällt da nieder, schreit ihn so an, weil Jesus in der Zwischenzeit schon, das ist fast wie bei Man in Black, eher so Blitzdingsen so, tick, so, er fällt nieder und als er ausholt, macht Jesus irgendwas. Blitzdingsen. Ja, Jesus sagt kurz, fahre aus, du unreiner Geist von den Menschen. Also was Jesus hier macht, ist erstmal, er benennt einen Unterschied. Na, also Jesus sagt, fahre aus, unreiner Geist von den Menschen. Er erwähnt beide.
Ja, das ist auch erstmal voll gut, der Schutz für den Menschen.
Genau, es drückt halt aus, dass der Typ nicht der Arsch ist, sondern dass er halt besessen ist.
Und wie krass, ne? Das bedeutet halt auch, dass dieser unreine Mensch, nee, der unreine Geist, so krass die Kontrolle über ihn hat. Es findet ja gar kein Dialog zwischen ihm und dem Menschen statt.
Nee.
Ja, weil er wahrscheinlich gar nicht reden kann oder so. Und dann fragt er, also ne, dann jetzt mal, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Er fragt ihn, wie heißt er? Und dann sagt er halt, ich heiße Legion, denn wir sind viele. So ein bisschen wie die Borg, wir sind viele. Ja,
ja. Und, was meinst du jetzt, Simon?
Ich stell mir auch wirklich vor, boah, wie geil ein Film man draus machen könnte. Sie redet ja mit so einer tausendfachen Menschenstimme, dann wäre so heftig. Och. Also, ich möchte gerne, also, wenn da draußen jemand ist und das Gefühl hat, er möchte 1 Million Euro loswerden, ich würde gerne einen Film drehen, ja, hier ist die Vorlage.
Sehr geil. Ja, ich finde das Gespräch schon so lustig, ne, es geht ja los mit diesem, was habe ich dir zu schaffen? Und Jesus zwischendurch so, fahr raus. Und, nein, quäle mich nicht. Und dann Jesus, ja, guter Punkt eigentlich, wie heißt denn du? So nach dem Motto, mir ist gerade irgendwie doof gelaufen, ja. Wir sind beide mit der Tür ins Haus gefallen.
Oh mein.
Ja, das wird ja, das, die Stelle hier wird ja gerne dann auch genommen, so wie ich das bisher gehört habe, auch von Leuten, die Dämonen austreiben, als Anweisung, als Leitfaden. Ne? Also wie treibt man einen Dämonen aus? Man muss unter anderem, das ist ein Schritt, den Namen des Dämon erfahren, damit er enttarnt ist sozusagen.
Ja, aber Jesus hat ja erstmal ihn nur auf die Fresse gehauen. Dann.
Naja, Jesus hat ihn schon gefragt, wie heißt du? Ja, Legion heiße ich.
Ja, aber es ist schon dieses Erstschießen, dann Fragen-Ding gewesen, ne? Das hat er vielleicht einen von Legion erwischt, so? Ach, kann auch sein. Vielleicht hat er einen weggesäppt und der brutzelt jetzt irgendwie und die anderen stehen noch.
Ja, naja, hier gehen ja ganz viele Legenden dann los. Und wie heißt noch der Film hier mit Keanu Reeves?
Der Film? Du meinst Konstantin?
Konstantin, genau. Und dann hast du halt irgendwelche Dämonen, die Namen haben und Azrael oder Azazel oder wie heißen, ist schon seit tausenden von Jahren aktiv und dann ist er jetzt gerade meine Hauskatze oder so. Ist schon ein bisschen abgefahren, oder? Ja, so da kommen so aus solchen Sachen, aus diesem Text hier kommen solche Ideen her, ne? Dass Dämonen halt einen Namen haben. Aber Legion heißt ja erstmal tatsächlich einfach, es ist eine römische Zahl oder eine römische Einheit, ne?
Genau, eine Legion ist tatsächlich ein Truppenkontingent.
Ich habe es nochmal nachgeschlagen, also eine Legion umfasste 3000 bis 6000 Mann.
Ah ja, und die ganze Idee ist einer Legion, ist ja so ein bisschen, dass es ja halt dieses eine feste große Team, das so zusammenkämpft. Jetzt ist natürlich eine 3000 bis 6000 köpfige Armee, ist jetzt nicht das, was man sich vorstellt, wie bei Asterix und Obelix, die Jungs mit dem Schild, ja, auch. Aber das sind dann auch Scouts und so weiter. Aber es ist halt diese eine Armee. Die ist jetzt in einer Person drin.
Ja, ja. Ganz schön viel.
Das muss laut sein. Ja. Und genau. Und jetzt sagt halt dieser Dämon, ich bin Legion, so, denn wir sind viele. Ist auch so ganz ambivalent. Da merkst du auch schon so ein bisschen, das ist auch richtig ihr stört, weil er schon so komisch redet, weil er sich so sich selbst mit viele bezeichnet.
Ja. Also finde ich schon. Ja, das klingt so ein bisschen so schizophren, ne? Nur Persönlichkeitsstörung.
Ja. Währenddessen schlägt er sich ja wahrscheinlich immer noch mit dem Stein.
Wahrscheinlich. Naja, kniet er erstmal.
Ja, genau.
Namen sind ja in der Bibel sehr wichtig. Ja, also Gott wird häufig durch den Namen Gottes ausgedrückt. Deswegen hat man ja im alten Israel und auch heute noch in bestimmten Spielarten des Judentums den Namen Gottes nie ausgesprochen, sondern halt anstelle des Namen Gottes der Herr gesagt, Adonai. Dann kommen wir hier mit unserer historisch-kritischen Forschung und nennen ihn einfach immer ständig Yahweh, oder Yahweh, wie auch immer.
Ja.
Und sie sprechen ganz seinen Namen
so,
aus.
Jeder orthodoxe Jude kriegt echt total die Krise.
Und jetzt haben wir es gerade schon wieder getan. Sehr gut. Naja, und das Ding dahinter ist halt, die haben halt gesagt, wenn der Name Gottes ausgesprochen wird, ist Gott gegenwärtig. Mit anderen Worten, sobald ich den Namen ausspreche, steht er vor mir und da muss ich schon aufpassen, was ich sage. Ja? Und es gibt ja auch diese Stelle aus dem zweiten Buch Mose, wo Gott sich vorstellt und seinen Namen sagt, ich bin der ich bin oder ich bin der Seiende oder ich bin da. Ja, Gott ist einfach der, der da ist und der durch seinen Namen aber eben auch präsent ist. Also der Ort, an dem sein Name wohnt und was auch immer, das ist, sind nicht nur irgendwie Formulierungen aus irgendwelchen krassen amerikanischen Worship-Songs, sondern das kommt halt aus dem Alten Testament. Und es ist halt ganz klar, dass der Name mit dem Anwesen, mit der Gegenwart einer Person extrem stark verknüpft ist.
Es gibt ja auch Strömungen im christlichen Rahmen, wo dann auch Christen sagen, auch der Name, den Menschen tragen, total relevant ist und total viel aussagt über den Menschen.
Ja.
Ja, und das ganz, finde ich ganz spannend, weil man, also wenn ich jetzt mal hier nur Lukas und Simon rannehme, so als Namen, also, da gibt es ja tatsächlich Leute, die sagen, ja, Lukas, also die Lukanen, ach, wie nennt man das? Das sind ja halt alles so Leute, die sind so, das sind krass gebildete Menschen, die super krass diplomatisch arbeiten können und auf Menschen zugehen und so. Und das ist so eine geistliche Mitgift quasi mit dem Namen, ja. Und die ganzen Simons, das sind halt die Querulanten, die sind halt scheiß im Kopf irgendwie, aber trotzdem voll mit dabei.
Toll. Ja, weiß man jetzt nicht, ob das die Leute immer schon so sagen oder nur, wenn sie uns beide kennen.
Also, ja, also ich Ding ist halt, ich mag die Simons in der Bibel ja eigentlich fast immer.
Ja.
Bis auf wenige Ausnahmen, weil sie so sind. Das ist schon so. Jetzt kann man sich fragen, wäre der Simon so geworden, hätte man ihn Lukas genannt. Meine Mutter oder mein Vater. Ja, einer von beiden wollte mich Jakob
deutlich nennen. Deutlich wird daran, das hat, oh, das wäre noch schlimmer gewesen. Hätte sein Bruder das Erbe, Brüdern das Erbe geklaut. Ah, als Jüngster.
Ja. Das stimmt auch noch. Schau das an.
Nee, ja. Aber ja, also Namen oder Sprache hat Macht, die Wirklichkeit auch zu formen. Klar, wir sortieren Sachen anhand von bestimmten Bezeichnungen auch anders. Das formt auch unser Bild von etwas und sicherlich spielt auch das, was wir uns unter Simon vorstellen, eine Rolle davon, was wir von Simon wahrnehmen. Okay, was ich damit sagen wollte ist, wenn der sich jetzt hier Legion nennt und halt einen Namen hat, dann wird er greifbarer. Ja, also es ist jetzt nicht nur irgendwie der Geist und so gehen wir ja auch vor, wenn jemand eine Krankheit hat, dann ist es manchmal, auch wenn es schlimm ist, schon eine Entlastung zu wissen, was es ist. Ne? Dann kann man das benennen. Und manchmal ist es gerade bei psychischen Krankheiten ja so, dass man dann auch immer noch nicht genau weiß, was es ist oder so, aber man hat wenigstens ein Wort dafür. Und das passiert hier ja auch. Also jetzt fragt Jesus mal, ne? Macht so ein bisschen Anamnese, ja, fragt mal, was ist denn so bei dir so vorgefallen, dass du so besessen bist? Ja, ich bin halt ein Geist, ja. Ich heiße Legion. Wir sind viele. Und damit hat er ihn schon mal ein bisschen beim Namen gepackt. Ja, also man kann damit anders umgehen, wenn man einen Namen dafür hat.
Ja, hast du schön gesagt. Ich glaube, an der Stelle bin ich auch fertig.
Das ist doch schön. Und dann gucken wir einfach mal nächste Woche, wie es weitergeht, was die Legion so Buntes treibt im Zusammenhang mit Jesus. Und müssen uns noch ein paar andere Fragen gefallen lassen. In der Zwischenzeit freuen wir uns sehr über eure Kommentare, gerade das Thema Dämonen. Und psychische Krankheiten und auch das Thema, was ist eigentlich geschichtlich an der Bibel und inwiefern ist das relevant? Das sind ja alles Riesenfragen, die wir heute mal schnell so flupp, flupp, flupp aufgemacht haben. Diskutiert mit uns darüber in den Kommentaren, wir würden uns sehr darüber freuen.
Allerdings, ja.
Ja, und nachdem es das letzte Mal so einen Aufreger gab darüber, dass ich gesagt habe, dass ich uns einmal fünf Sterne gegeben habe bei iTunes, mir maximal culpa, müsst ihr halt das jetzt machen. Tut mir leid. Ja. Also ich werde es nie wieder tun. Aber ihr müsst jetzt euren Freunden und Bekannten Bescheid sagen, dass sie uns gut bewerten, damit auch sie davon profitieren.
Richtig. Jeder gewinnt in diesem ganzen Spiel.
Ja, das ist ein Everyone Wins. Toll.
Ja. Denn wir sind viele.
Und wir sind bärtig.
Und deswegen bleibt auch ihr bärtig.
Wir hören uns kommenden Montag.